Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Die 2. Woche der Tour de France ist vorbei. Nach 3 schweren Etappen in den Pyrenäen witterten auf den Weg nach Carcassonne die Ausreißer ihre Chance. Am Ende nutzte sie der belgische Meister Tim Wellens. Das Gesamtklassement bleibt im Wesentlichen unverändert. Somit bleibt auch Florian Lipowitz auf dem virtuellen 3. Platz und darf das weiße Trikot mit in den Ruhetag nehmen. Wir schauen nicht nur auf die Etappe, sondern auf die gesamte 2. Woche zurück und natürlich auch noch einen Blick voraus auf die finale Woche der Tour. Und genau dafür begrüße ich wie immer den Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße aus Carcassonne zurück nach Rosenheim.
Ja, Ralf, du hast gestern gesagt, ihr wollt es möglichst kontrolliert machen. Ganz so viel Kontrolle war am Anfang nicht, weil es gleich am Anfang einen Sturz gab, bei dem einige Fahrer beteiligt waren. Unter anderem auch einige von euch. Es sah so aus, als wäre da nichts Schlimmeres passiert. Kannst du das bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen. Also Florian ist zuerst mal heil ins Ziel gekommen. Ich habe gestern richtig gelegen, dass die Etappe entschieden wird aus der Ausreißergruppe. Das war im Endeffekt so. Alles in allem war es eine Chaos-Etappe. Und ich habe jetzt kurz mit den Rennfahrern geredet. Wir sind schon im Bus hier. Sind extrem schnell wieder, extrem schwer. Totale Unruhe. Einmal die Gruppe, einmal die Gruppe, einmal 3 Gruppen, einmal Windkante. Dann kam wieder was zusammen. Dann die entscheidende Attacke in der Gruppe, wo dann auch Vlasov mit war. Dann die alles entscheidende Etappe von Tim Wellens, der entscheidet die Etappe für sich. Also alles in allem wieder super harter Tag. Ja, man sieht es an den Augen der Rennfahrer und alle freuen sich morgen auf den Ruhetag.
Das kann ich mir vorstellen. Es war von außen betrachtet so ein bisschen der Tag der Helfer. Tim Wellens gewinnt vor Campenaerts. Ihr hattet vorne Alexander Vlasov mit drin. Du hast gerade schon angedeutet. Er wird am Ende Sechster. War das von Anfang an die Idee? Dann ist das ein Zeichen, dass er sich besser fühlt. Wie war da heute die Vorgabe für Vlasov?
Ja, ein Stück weit sind solche Überführungsetappen, wenn es die Rennsituation zulässt, dass man auch mal ein Stück weit was den Helfern zurückgibt. Alexander war dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Dann haben wir ihm auch freie Fahrt gegeben. Er hat zwar leider dann die entscheidende Etappe von Tim Wellens verpasst, weil sonst wäre er hier um einen Etappensieg mitgefahren. Schlussendlich hat es für den 6. Platz gereicht. Ein schlechtes Ergebnis auf einer Tour de France-Etappe, aber auch keins, das wo uns jetzt massiv weiterbringt. Die anderen haben sich dann eben um Florian gekümmert, vor allem Lorenz Petit und auch um Primož, dass die Heile hier dann reinkommen.
Ja, und das war auch notwendig, auch das hast du schon angerissen. Es war gar nicht mal so entspannt, wie vielleicht erhofft, auch im Hauptfeld. Sehr viele Attacken, vor allem in der Anfangsphase, bis mal irgendwas stand. Gibt es überhaupt gefühlt dieses Jahr noch ruhige Etappen? Weil gefühlt sitzen wir hier und sagen danach wieder, boah, das war eigentlich richtig hart.
Es liegt immer an die Rennfahrer. Und solange, dass die Rennfahrer solch eine Energie haben und was natürlich auch dazu beiträgt, UAE, das Team UAE hat schon viele Etappen hier gewonnen. Nicht nur mit Pogacar, heute auch mit Tim Wellens. Das heißt automatisch, es gibt nur 21 Etappen und es hat nicht jeder in der Gesamtwertung hier was mitzureden. Und zum Glück sind wir noch mit 2 Leuten in den Top 10, einer aktuell am Podium. Aber es gibt auch Mannschaften, die haben keinen unter die ersten 20 und die haben noch keine Etappe gewonnen. Aber die wollen ja auch mit irgendwas auf der Habenseite heimfahren. Und deswegen ist jeden Tag hier Krieg.
Eine kuriose Szene möchte ich ansprechen, die passt vielleicht ein bisschen dazu, weil viele da wirklich aufs Ganze gehen und vielleicht nicht alles mitbekommen. Es sah im Ziel so aus, aus der Gruppe raus, wo Vlasov auch Sechster wurde, dass Alaphilippe da um den 3. Platz den Sprint gewonnen hat und sich doch sehr ausgiebig gefreut, Arme hochgerissen etc. Es sah so aus, als hätte er gedacht, er hätte das gewonnen. Kann sowas passieren, dass der wirklich nicht mitbekommen hat, dass davor noch 2 fahren? Oder wie erklärst du dir sowas?
Ich würde sagen, genau diese Situation, wo auf den ersten Blick peinlich erscheint. Aber Alaphilippe ist zweimaliger Weltmeister. Auch dem ist jetzt der Fehler passiert, dass er jubelt, obwohl er nicht mitbekommen hat, dass es vorne noch Leute gibt, die wo um den Etappensieg kämpfen. Zeigt, welche Chaos hier eigentlich auf der Etappe war. Man hat nicht mehr gewusst, wo die Gruppen verteilt sind oder wo die einzelnen Rennfahrer verteilt sind. Nicht mal die sportlichen Leiter haben es gewusst, weil sonst hätte ja Alaphilippe eine Ansage bekommen: Hey, du sprintest um Platz 3, um Platz 4 oder sonst was. Also die Situation war sehr, sehr schwer einzusehen, obwohl jeder sportliche Leiter TV-Bild im Mannschaftswagen hat, obwohl jeder über Funk mit den Rennfahrern sprechen kann. Also das zeigt eigentlich die Brisanz und die Schwere der Etappe ganz deutlich.
Ja, es zeigt das Chaos und genau das wollen wir jetzt sortieren, was diese zweite Woche zumindest angeht. Ich erinnere mich zurück, vor dem Start dieser zweiten schweren Woche hast du gesagt, es gibt noch ein paar Fragezeichen bei so gut wie allen Fahrern, weil die großen Berge bisher gefehlt haben. Die erste Woche hast du als okay abgestempelt, weil man ist nicht gestürzt, man war dabei, hat aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel Zeit verloren oder zumindest mehr als dir lieb gewesen wäre. So, jetzt kam dieser Dreifachschlag mit zwei Bergankünften und einem Bergzeitfahren. Ihr verbessert euch mit Lipowitz und Roglic. Florian Lipowitz fährt sogar ins weiße Trikot und aktuell auf Platz 3. Ich würde sagen, von außen betrachtet, viel besser geht's nicht, oder?
Ja, besser geht es immer, wenn man Dritter ist. Da ist noch 201. Aber man hat auch gesehen, dass der Erste, also Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, aktuell auch zu Recht dort sitzen, weil sie sind einfach Nummer 1 und Nummer 2. Florian sitzt zu Recht auf Platz 3. Nach 2 Wochen Radrennen hat er den Platz verdient. Und Primož ist aktuell auch, würde ich sagen, der 5.-6. Beste hier in der Rundfahrt. Also alles ziemlich ehrlich, das Ergebnis. Und wir sind eigentlich mit der Ausgangsposition jetzt halt zufrieden. Ich bin auch, oder wir sind auch kritisiert worden, warum, dass wir hier Sekunden verlieren, da Sekunden verlieren. Aber wir waren da schon realistisch. Und wenn man sich mal die Zeitabstände anschaut, dann sind es jetzt halt, ja, 3,5 Minuten ungefähr auf Platz 2 nach vorne und 1,30 auf Platz 4. Also das ist im Minutenbereich und nicht im Sekundenbereich. Und deswegen war das ist natürlich nicht schön, wo wir auf der ersten Etappe 39 Sekunden verloren haben und hier mal 20 Sekunden und da mal ein paar Sekunden. Aber im Endeffekt, bis Paris ist so ein weiter Weg, da geht es meistens nicht um Sekunden, sondern um Minuten.
Ja. Wenn du jetzt einen Schlussstrich ziehst nach dieser zweiten Woche, hättest du das wirklich dir so erwartet oder hat man es vielleicht gehofft? Aber diese, gerade was Lipowitz führt, begeistert ja gerade ganz Raddeutschland, und da ist eine richtige Welle entstanden, was man so mitbekommt. Hättest du das wirklich so gedacht, dass das möglich ist? Ganz ehrlich?
Gehofft, ja, aber ich habe es auch erwähnt immer, Florian Lipowitz hat eigentlich schon seinen Saisonhöhepunkt hinter sich beim Kriterium du Dauphiné und ich warne auch ein bisschen vor der letzten Woche jetzt. Also wir dürfen alle nicht enttäuscht sein, wenn irgendwann sein Sprit aus ist und wenn er vielleicht noch zurückfällt. Klar, hofft man das alle jetzt nicht und hofft man, dass er das weiße Trikot des besten Jungprofis, er fährt ja hier seine erste Tour de France, mit nach Paris bringt. Das sind alles Hoffnungen. Aber es geht keine Welt unter, wenn das jetzt mal nicht mehr so ist und wenn er die Tour de France auf den 11. Platz belegt, als Beispiel, dann ist es auch eine Riesenleistung und man muss auch immer mal wieder die Kirche im Dorf lassen.
Ja, du sprichst es schon an. Die letzte Woche hat es auch noch mal in sich. Wir reden gleich noch in der Vorschau ausführlicher über den Mont Ventoux, aber wir haben auch sonst noch zwei ganz schwere Etappen mit Bergankünften, mit vielen Höhenmetern und noch zwei Etappen, bevor es nach Paris geht, die so ähnlich aussehen wie heute. Eine ein bisschen leichter, eine ein bisschen schwerer. Das heißt, wie geht ihr jetzt diese letzte Woche an?
Ja, morgen heißt zuerst mal regenerieren. Die Rennfahrer werden 1,5 Stunden Rad fahren, im Café irgendwo einkehren, Kuchen essen, vielleicht Kaffee trinken. Dann schauen wir, dass wir uns morgen bestmöglich regenerieren. Am Dienstag geht es dann weiter auf den Mont Ventoux. Flache Anfahrt, ein Zielanstieg. Mal schauen, wie wir aus dem Ruhetag rauskommen, wie der Rhythmus dann wieder ist, dass man den Rhythmus findet. Und dann ist noch eine ja, relativ windanfällige Etappe rein ins Rhonetal nach Valence. Kann windig sein, muss nicht, muss man schauen. Und dann haben es halt noch zwei knüppelharte, harte Alpenetappen mit einmal Ankunft in Courchevel und einmal in La Plagne. Und das sind eigentlich meiner Meinung nach die entscheidenden Etappen, wo wir dann wirklich wissen, wer wird die Tour de France gewinnen und wer wird am Podium stehen.
Wie sieht da eure Taktik aus? Du hast immer auch gestern schon ein paar Mal die Podiumsanwärter angesprochen, die man natürlich jetzt im Blick behalten muss, wenn man diesen so begehrten dritten Platz gerne mitnehmen würde. Jetzt mit dem Blick aufs Gesamtklassement würden mir da jetzt Kevin Vauclain und Oscar Only als erstes ins Auge stechen. Habt ihr die besonders im Blick oder sagt ihr konzentriert euch mehr auf euch?
Ja, am besten ist es, wenn man das gleich im Keim erstickt. Das heißt, wenn Leute aus der zweiten Reihe oder nennen wir es jetzt mal Podiumsanwärter, wenn die quasi attackieren, dann muss man gleich am Rad sein, mitfahren. Und wenn man das kann, da hofft man mal davon, dann braucht man da nicht viel Taktik, weil eins ist klar, die müssen ja auf uns Zeit generieren und wir nicht auf sie. Wie dann die genaue Strategie ausschaut, ich habe da Vertrauen in meine sportliche Leitung, dass die dann im richtigen Moment das Richtige entscheiden. Da gibt es jetzt tausend Szenarien, aber schlussendlich haben wir das Szenario dann 1001. Und deswegen bringt es jetzt gar nicht so ins Detail der Taktik zu gehen, sondern primär zu folgen. Wir müssen nicht generieren, wir brauchen nur folgen. Das ist komfortabel. Und dann eben entscheiden, wenn es eine andere Entscheidung braucht, muss die sportliche Leitung die richtige Entscheidung treffen. Aber vielleicht kommt es ja gar nicht dazu.
Ja, werden wir sehen. Eine Frage dazu noch: Wie sieht's mit den Helfern rund um Roglic und Lipowitz in dem Fall aus? Vlasov hat heute wieder einen deutlich frischeren Eindruck gemacht. Er hat sich ja am Anfang doch ein bisschen schwer getan. Wie ist das Team rundum aufgestellt und was für Rollen hoffst du, dass sie noch spielen können, jetzt auch in der letzten Woche?
Vlasov war die letzten Tage ein Stück weit erkältet. Heute ging es besser, hat man auch auf dem Rad gesehen. Er hat es beim Frühstück schon bestätigt, dass es ihm wieder besser geht. Die anderen haben die üblichen Wehwehchen nach 2 Wochen Radrennen. Aber im Endeffekt ist die Mannschaft stabil. Aber man muss auch sagen, wir haben hier 5 Nicht-Kletterer dabei. Und deswegen kann man jetzt nicht erwarten, dass die dann im Hochgebirge in den Alpen da die ganz große Präsenz haben. Aber sie müssen die Vorarbeit machen, die Einfahrten zu den Bergen vorbereiten, dass da unsere Jungs, die wo es dann richten sollen, eine gute Position zum Beispiel haben.
Alles klar. Damit bleibt uns nur noch die Vorschau auf den Dienstag. Und wir haben es schon ein bisschen angedeutet, da wird es historisch. Einfach weil am Ende der Schlussanstieg zum Mont Ventoux wartet. Davor ist es relativ lange flach. Es ist der einzige Anstieg der gesamten Etappe, aber der hat es dafür richtig in sich. Der interessierte Fan würde jetzt wahrscheinlich sagen, UAE wird versuchen, das Ganze zu kontrollieren und dann wieder Pogacar vorschicken. Siehst du das auch so und wie sieht eure Taktik aus?
Ja, glaube ich auch, dass der Mont Ventoux, der weiße Riese der Provence, wie er auch genannt wird, und da gibt es ja viele Dramen rund um die Tour de France über den Berg oder an dem Berg. Und historisch, also die letzten Jahrzehnte. Und deshalb glaube ich, will da Pogacar unbedingt gewinnen da oben, weil die Tour de France ja auch auf dem Berg nicht jedes Jahr rauf fährt. Und vielleicht fahren wir den nächsten Mont Ventoux erst in 10 Jahren. Wer weiß, ob dann Pogacar überhaupt noch die Tour de France fährt. Und deswegen glaube ich, will er da oben unbedingt gewinnen. Ich erwarte eine kleine Ausreißergruppe. Die wird kontrolliert vom Team UAE und dann fahren die Besten quasi den Tagessieger aus. Und für uns, glaube ich, ist die Taktik relativ klar. Einfach so lange mit den Besten mitfahren und dann ein gutes eigenes Tempo finden. Hoffen auf gute Beine nach dem Ruhetag. Und dann, glaube ich, von da auch Florian und Primož zumindest mal die Positionen, wo sie jetzt inne haben in der Gesamtwertung, also Platz 3 und Platz 6 verteidigen.
Das schauen wir uns natürlich wieder an. Für heute erstmal wieder vielen Dank. Wir werden uns wieder melden nach der Etappe am Dienstag. Morgen ist auch für uns Ruhetag. Am Dienstag übernimmt dann wieder mein Kollege Tobias Ruf und der spricht wie immer mit Ralf Denk. Für heute war es das erstmal. Vielen Dank.
Gerne und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.